Deutschlandfunk. Historische Aufnahmen.
Sein 200. Geburtstag ist das sichtbarste Musikjubiläum in diesem Jahr. Und ausgerechnet heute, am Mittwoch, dem 4. September, ist der 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Das Anspiel wäre heute eigentlich die Dreierrunde, in der wir über Neuerscheinungen diskutieren, persönlich ausgesuchte. Heute schließen wir uns aber der Bruckner-Welle an und beugen uns zu dritt über die Gesamtaufnahmen der Symphonien, die mit Blick auf das Jubiläum entstanden sind. Christian Thielemann, François-Xavier Roth, Markus Poschner, Andres Nelsons und Gerd Schaller, das sind die 5 Dirigenten, die in den vergangenen Jahren eifrig Bruckners Symphonien aufgenommen haben. Und die Frage ist, wer überzeugt am meisten? Wo ist der Klang, die Satzdramaturgie besonders stimmig? Eine Nicht-Gesamtaufnahme haben wir übrigens auch noch mit reingenommen. Die hat nämlich einen Ansatz, den die anderen alle nicht gesucht haben. Dazu etwas später mehr. Um ehrlich zu sein, Bruckner Gesamtaufnahmen durchzuhören, das ist eine etwas wahnsinnige Aufgabe. Und ich bin sehr froh, dass sich aber die Musikjournalisten Eleonore Bühning und Björn Woll darauf eingelassen haben und dass ihr zwei heute mit mir im Studio sitzt, um zu diskutieren, um unsere ästhetischen Urteile aneinander zu schärfen. Hallo.
Hallo, es war wirklich der Wahnsinn, absolut.
Ja. Mein Name ist Susan El-Kassar, auch von mir guten Abend. Bruckner hat 9 Symphonien geschrieben. Zum Teil liegen sie in unterschiedlichen Fassungen vor. Wenn man alle Versionen und auch noch die noch nicht nummerierten Symphonien aufnimmt, kommt man auf 18 Symphonien. Die sind auch noch ganz schön lang. Will sagen, wir mussten die Musikmenge reduzieren. Für uns, aber auch für Sie als Hörerinnen und Hörer, damit wir uns hier nicht in Nummern, Fassungen, Sätzen und so weiter verlieren. Im Anspiel liegt der Fokus darum nur auf dem ersten Satz der 4. Symphonie, der sogenannten romantischen. Wir starten in diese knapp 45 Minuten Bruckner-Symphonien mit der Gesamtaufnahme von Markus Poschner. Er hat tatsächlich alle Versionen und noch die Vorgänger-Symphonien aufgenommen, und zwar mit dem ORF-Radiosymphonieorchester Wien und dem Bruckner-Orchester Linz. Also mal spielt das Bruckner Orchester, mal das ORF Radiosymphonieorchester. Seit 2017 ist Markus Poschner Chefdirigent des Bruckner Orchester Linz. In Linz war Bruckner für mehrere Jahre Domorganist. Die Stadt ist also eine Bruckner Wirkungsstätte. Ich schätze, da blieb Markus Poschner offensichtlich nichts anderes übrig, als alle Symphonien aufzunehmen und besonders mit diesem Anspruch auf Vollständigkeit. Aber diese Pflichtaufgabe erfüllt Poschner mit erstaunlich viel Schwung, zupackend, das wirkt frisch. Wir hören aus dem ersten Satz der 4. den Kulminationspunkt nach etwa 9 Minuten. Ein Ausschnitt aus der 2. Fassung der 4. mit Markus Poschner und dem ORF-Radiosymphonieorchester Wien. Ich muss zugeben, dass ich überrascht war, wie viel Gestaltungswille hier hörbar wird. Poschner übernimmt nicht einfach nur den Ansatz der Bruckner-Tradition, dieses eher breite, auswälzende, sondern das ist ein differenziertes Bild. Und mir gefällt vor allem dieser Wille, die Phrasen vorwärts gehen zu lassen. Wie hört ihr das?
Er hat das Gaspedal gefunden bei Anton Bruckner, Markus Poschner. Ja, an manchen Stellen, würde ich sagen, zumindest. Ich finde auch dieses ja nach vorne treibende, fast schon auch ja fast wütend hier, wie er diesen Rhythmus auskostet. Das gefällt mir ausnehmend gut. Wir hören ja noch andere Beispiele, da suchen die Dirigenten ganz andere Lösungen, was das Klangbild irgendwie angeht. Diese klare Kante, auch dieser ja pointierte Rhythmus, den er hier hat, ein eher dramatischer Zugriff, den er hier hat. Und dabei bleibt er trotzdem durchhörbar. Also die einzelnen Stimmen, finde ich, sind trotzdem irgendwie präsent. Und Ich habe das total gerne gehört, weil er eben gerade im Vergleich zu den anderen, die wir ja auch noch hören, so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, in der Tat bei vielen Stellen.
Also das kann ich so überhaupt gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Denn es gibt bei Bruckner, in den Bruckner-Sinfonien, schnelle Stellen, langsame Stellen, laute Stellen, leise Stellen. Was es nicht gibt, ist Mittelmäßiges. Und das ist nun mal eine schnelle Stelle. Wie soll er die denn anders machen als schnell und auf Tempo? Die Dynamik ist bei Poschner allemal auf Risiko gebürstet, das stimmt. Ja, er reizt auch die Extreme aus. Und editorisch ist diese Aufnahme, auf jeden Fall ist diese Gesamtaufnahme ein Meilenstein. Complete Versions Edition, das bedeutet, er macht alle Fassungen, aber wirklich alles. Und das hat man da zum ersten Mal in dieser Form. Es gab natürlich Vorläufer, es gab, Ruger hat mal die vierte, drei Fassungen davon auf einer Edition gemacht. Ich glaube, der war der erste mit den Bamberger Symphonikern. Aber jetzt macht Poschner, und da hat er hart dran gearbeitet, eben den ganzen Bruckner. Musikalisch finde ich es okay.
Aber ich muss aber da kurz mal beim Tempo da reingehen. Ich finde das ganz interessant, dass du jetzt meinst, naja, das steht da so. Aber tatsächlich, Björn hat ja recht, wir werden das später hören, dass nicht alle das so machen, dass sie dann an der Stelle auch anziehen im Tempo und ja, auch Varianten im Tempo anbieten, sondern das ist ja oft eher gleichförmig. Und wenn man mal was agogisch verändert, dann geht es eher in die andere Richtung. Es wird langsamer und es wird breiter. Ah, okay. Und das macht Markus Poschner nicht so stark.
Ah, gut, okay. Gut, also das habe ich so nicht gehört. Ich höre einen Kapellmeister, der wirklich im besten Sinne handfest arbeitet bei Poschner. Ich schätze das sehr. Er hat keine psychologisierenden Begründungsansprüche bei dem, was er da so dirigiert. Und trotzdem ist es halt so, das fehlt mir bei all dieser perfekt kontrollierten Nüchternheit ein bisschen der Atem, das Organische, der Fluss in dieser Bruckner-Interpretation, nicht in dem Beispiel eben unbedingt, sondern in dieser Gesamtedition ganz ähnlich perfekt, wirklich perfekt im schönsten Sinne des Wortes. Ich bin altmodisch, ich stehe auf Perfektion. Und nüchtern hat Poschner ja auch sein Bayreuth-Debüt mit Tristan absolviert, vor, weiß nicht, 2 Jahren, glaube ich. Es hat alles gepasst. Auch hier passt es, aber es fehlen mir letztlich ein paar Mühmillimeter zum vollendeten Gänsehautglück, ja.
Tempo ist ja nicht immer nur eine Frage von Geschwindigkeit, sondern genau, auch, wie ich das wahrnehme. Also wie fülle ich das natürlich denn mit Gestus? Welchen Habitus hat denn die Musik? Und da finde ich in der Tat, vielleicht wäre der Ausdruck, dass es so eine innere Gespanntheit hat, die ein bisschen was Vorwärtstreibendes hat, der bessere Ausdruck. Aber ich nehme es in der Tat temporeicher wahr als andere Interpretationen.
Und auch dramatischer, den Begriff hast du vorhin auch benutzt. Und tatsächlich ist auch das, was ich mir bei der Stelle notiert habe, weil Markus Poschner jetzt bei dem Satz im Speziellen auch den Anfang sogar eher langsamer gestaltet als andere und dann im Gegensatz dazu bei so einer Stelle so aufmacht. Und ich fand das recht geschickt gemacht und gar nicht nüchtern. Ich bin nachgerade überrascht, dass du das nüchtern findest. Dieses Attribut gebe ich später in einer anderen Aufnahme.
Ja, ich glaube, vieles wird klarer, wenn wir es wirklich in den Vergleich setzen zu anderen Aufnahmen.
Das glaube ich auch. Das wollen wir machen und deswegen schreiten wir vorwärts zu Andres Nelsons. Er ist für die Deutsche Grammophon der Mann für Bruckner. Er hat mit dem Gewandhausorchester Leipzig alle Symphonien aufgenommen. Ich sage schon mal vorweg, er malt gern mit dicken Pinseln, wie wir im folgenden Ausschnitt hören. Eine ganz besondere Stelle, wie ich finde, mit dieser Bratschenphrase und dann dem Bläserchoral. Hier spielen also Andres Nelsons und das Gewandhausorchester Leipzig.
Thank you.
Ja, Andres Nelson, seit 2018 ist der Gewandhauskapellmeister. Ein bisschen früher hat er schon mit seiner Bruckner Gesamteinspielung angefangen. 2016 nämlich war der Startschuss, bis 2021 ging das. Alles Live-Aufnahmen aus dem Gewandhaus in Leipzig. Ist nicht ganz so komplett, wie wir das eben bei Markus Poschner erfahren haben. Die Nullt, also die von Anton Bruckner ja später annullierte, die ist noch dabei. Diese frühe in F-Moll als Studiensinfonie immer auch mal bezeichnete, die hat er sich gespart. Es gibt ja eine gewisse Verbindung auch des Gewandhausorchesters mit Anton Bruckner. Die haben nämlich die Siebte von Anton Bruckner unter Arthur Nikisch uraufgeführt. Also da gibt es auch eine Bruckner-Tradition sozusagen. Und ja, du hast eben gesagt, Susanne, der malt mit dem breiten Pinsel. Mir fallen zwei Dinge bei Andres Nelsons besonders auf. Ich bin gespannt, wie ihr das hört. Vieles ist wahnsinnig statisch. Gerade diese gehörte Stelle, die Akkorde stehen irgendwie wie Säulen nebeneinander. Mir fehlt da der große Bogen, der da drüber geht. Und im Unterschied gerade zu dem eben gehörten Markus Poschner setzt Nelsons auf so einen total polierten Mischklang. Also das klingt oft schön. Es gibt schon Stellen, die gefallen mir wirklich gut. Das Blech hat traumhaft schöne Stellen, was das reine Klangbild angeht. Es gibt ein paar Streicherstellen, gerade im Leisen, die haben eine unglaublich irisierende, tolle Klangfarbe. Aber alles wird ja unter diesem Mischklang so ein bisschen vereinheitlicht. Mir fällt es total schwer, da Details und einzelne Stimmen rauszuhören. Und das nimmt dem Ganzen, ja, es hat so was sehr statisch in sich ruhen Erhabendes, aber alles bleibt eben auf diesem Ton irgendwie gestimmt.
Kathedrale. Nelsons dirigiert dem Mythos hinterher, das ist es leider. Und was Poschner vielleicht zu wenig hat, das hat der auf alle Fälle zu viel, nämlich zu viel Pathos, zu viel Gefühligkeit. Aber auch, und das finde ich dann, ich finde, ich habe ja nichts gegen Gefühle. Ich habe auch noch nicht mal was gegen Pathos. Aber leider hat er immer auch zu viel Willkür. Also das ist das Problem. Als der angefangen hat, du hast es erwähnt, Björn, eben das, als er das Gewandhaus übernahm, da standen ja alle Zeichen auf Glanz. Das war ja eine super Verfassung. Da war vorher Blomstedter und Chailly. Und die sind ja eh auch wie Feuer und Wasser. Und das Orchester war in einer Bombenfasson, also muss man sagen. Und aber Nelsons hat sich seither kein Profil dort erarbeitet mit den Gewandhäuslern, aber auch nicht bei den Bostonern. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich weiß nicht genau was. Dabei mag ich eigentlich Nelsons Zugriff, seine Spontanität, auch seine Intelligenz. Das ist alles viel wert. Aber das ist leider irgendwie, diese Bruckner-Interpretationen sind einfach so seltsam zahnlos irgendwie und ungenau auch. Und das macht mich sehr traurig.
Es ist zu breit. Es ist mir auch in der Mischung zu unterkomplex. Also da geht viel verloren, ne? Ja. Weil es da einen Fokus auf was Bestimmtes gibt. Und ich finde es also überhaupt im Klangbild tatsächlich überraschend
was
schlecht.
Was mir gerade einfällt, ist, vielleicht liegt es aber auch, ist es einfach auch nur ein Missverständnis. Denn diese Kathedralengedanke, das Kathedralenhafte, dieses Blockhafte, was zum Mythos Bruckner dazugehört irgendwie. Darin erschöpft sich ja der Sinfoniegedanke überhaupt nicht. Es gibt ja ganz andere Stellen, also auch ganz andere Parameter. Zum Beispiel Klang ist ein ganz wichtiges Parameter. Und vielleicht ist es einfach ein Missverständnis, wenn man sich tatsächlich als Dirigent mit dem gängigen Bruckner-Bild nur befasst und nicht selbst nochmal neu anfängt.
Und nicht selbst hinterfragt. Und das sehe ich schon bei Poschner, dass er das hinterfragt hat und nicht einfach nur übernommen hat.
Und ich finde vielleicht als letzte Ergänzung noch, also es gibt ja diese Blöcke in Bruckner-Sinfonien, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Mhm. Also diese Brüche oder vielleicht Kontraste, egal wie man das nun nennen will. Ob man die nun betont oder ob man denen eher so ein bisschen was von ihrer Schärfe nimmt, sind ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Aber Nelsons dirigiert da so drüber hinweg. Also er nimmt diese ganzen Kontraste, weil das alles so ineinander fließt in diesem ja einheitlichen, doch irgendwie statischen Mischklang, dass diese ganz unterschiedlichen Dinge, die Bruckner hier ja zu diesen großen Sinfonien zusammenbaut, so ein bisschen wie ein Baukasten, das höre ich gar nicht mehr.
Sie merken schon, wir gehen hier schnell durch die Aufnahmen. Wir kommen jetzt schon zur dritten. Seit den Recherchen des französischen Magazins Le Canard Enchaîné fassen einige diese Gesamtaufnahme der Bruckner-Symphonien mit spitzen Fingern an, denn der Dirigent François-Xavier Roth soll anzügliche Nachrichten und Fotos verschickt haben. Die Aufregung darüber war groß, die Konsequenzen für ihn deutlich. Sein Vertrag als Chefdirigent beim Gürzenich-Orchester Köln ist vorzeitig beendet worden. Wir wollen in dieser Runde nicht näher über diese Vorwürfe sprechen, sondern wir werden uns auf die künstlerische Leistung fokussieren im Vergleich mit den anderen vier Gesamtaufnahmen. Roth hat mit dem Gürzenich-Orchester eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen, denn er hat von allen Symphonien die Erstfassungen, sofern es sie gibt, aufgenommen. Stellenweise weicht diese erste Fassung deutlich von der viel häufiger gespielten zweiten Fassung ab. Wir hören jetzt die gleiche Stelle wie bei Nelsons, aber eben in dieser Erstfassung. Da hört man zum Beispiel anfangs mehr von den Bratschen. Gürzenich-Orchester Köln, François-Xavier Roth.
Ja, François-Xavier Roth. Der ist Sohn eines großen französischen Organisten, Daniel Roth, Organist an Saint-Sulpice in Paris. Und François-Xavier Roth kennt sich auch sehr gut aus mit der historischen Aufführungspraxis als Leiter und Gründer von Le Siècle. Beide Qualifikationen, glaube ich, fließen ein in seine Bruckner-Interpretation, wenn ich da so zuhöre. Dieses Projekt ist, soweit ich weiß, abgeschlossen, aber es gibt noch keine Gesamtbox auf dem Markt, nicht?
Kommt
ist so,
aber noch.
Ja, kommt irgendwann noch in diesem Theater, in diesem Jahr, in diesem Bruckner-Theaterjahr. Die schnellen Dynamikwechsel und diese Kontrastdramaturgie, das Registerziehen, das sind ja alles für Bruckners Personalstil typische oder wichtige Momente. Und wenn Roth das dirigiert, dann klingt das leicht und es fließt, aber es ist auch aggressiv und scharf. Beides. Und das gefällt mir sehr. Der Roth, der will wohin damit. Der hat ein Ziel dabei. Und im Unterschied zu zum Beispiel Nelsons und auch zu Thielemann, die schlendern durch Bruckner durch. Roth ist grundsätzlich fokussierter und auch entschiedener. Er selbst hat übrigens auf die Farbendramaturgie, auf das Klangmagma abgehoben, das, wenn er darüber spricht, über Bruckner. Und das ist etwas, ich weiß nicht, ob es vielleicht etwas ist, was in die Zukunft weist, denn Roth sagt, das ist etwas, was die Wirkungen der Spektralmusik vorausnimmt, also super modern. Das heißt, diese seltsamen Farbmischungen zwischen Bläsern und Streichern, Gruppen, aber auch Einzelnen, die sich dann irgendwie zu seltsamen Klängen organisieren, die man noch so nicht gehört hat.
Du sagst was total Spannendes. Der Roth, der hat eine klare Vorstellung, der will irgendwo hin, der hat eine Idee, die er verfolgt. Und genauso höre ich das nämlich auch, wenn Roth dirigiert, nicht nur den Bruckner, auch bei vielen anderen Aufnahmen oder Konzerten von ihm, sitze ich oft da, höre und denke oder habe das Gefühl, ja, das muss so sein. Es hat irgendwie, findet er eine innere Haltung, die er offensichtlich transportiert in seinen Interpretationen, bei denen ich immer denke, ja, das ist jetzt richtig, wie er das macht. Das finde ich total spannend, weil ich meine, richtig und falsch gibt's in der Musik einfach gar nicht. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum das so ist, weil er eben so eine klare Vorstellung hat und das technisch dann einfach auch ziemlich gut umsetzt. Also auch wie wunderbar man diese Einzelstimmen hört. Gerade diese erste Fassung hat so einen dichten Kontrapunkt. Den hat Bruckner ja dann wirklich ausgelichtet für die spätere Fassung mehr. Mal auch, weil es für die Orchester damals auch teilweise einfach zu schwierig war, was er da alles reingepackt hat. Das finde ich total gut und man Man muss nur, ja, vielleicht einen Appell auch an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, einfach nur die ersten paar Sekunden dieser vierte Sinfonie hören und es mit Nelsons zum Beispiel vergleichen. Allein dieses Streichertremolo, also diese Ursuppe, aus der Bruckner da ja ganz oft bei seinen Sinfonien kommt, wie abgründig diese ersten Streichertremolo-Töne schon klingen, da wird direkt schon so ein Raum aufgemacht, in den ich mich bewege. Und das fehlt mir bei den anderen Fassungen ganz oft.
Ja, und jetzt, um auch nochmal auf das Beispiel Bezug zu nehmen, wie da dieser Choral von den Bläsern entsteht und so ganz erhaben klingt und aber nicht so übertrieben groß. Also es ist nicht gleich das Schwergewicht Bruckner, sondern wirklich, ich finde es fantastisch, wie das strahlt, dass das Präsenz hat, dass das aber gleichzeitig zart ist und dieser Bogen. Und das, da gibt es viele Stellen, die man bei Roth finden kann.
Das ist mehr ein Gebet als eine Kathedrale, dieser ja. Choral, oder? Also so ein stilles Gebet.
Und es ist ganz spannend, wir haben eben ja schon über das Tempo gesprochen. Wenn man den Roth mit anderen Interpretationen vergleicht, ist er vom Tempo gar nicht jetzt irgendwie wahnsinnig viel schneller. Er wählt ja ein relativ bedächtiges Tempo, könnte man ja fast schon sagen. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass er viel schneller ist, weil viel mehr passiert. Also er kommt von A nach B gleich schnell, aber er geht unterschiedlich schnell. Und da, wo es sich lohnt, bleibt er eben mal stehen und guckt mal links und rechts. Und
genau.
Dann geht er ein paar Schritte schneller. Und das macht es wahnsinnig spannend zu hören.
Binnenphrasierung ist das, ne? Das geht bei vielen eher unter. Genau. Ich finde es ganz interessant, dass Roth diese klare Linie gesetzt hat, nur auf Erstfassungen zu setzen. Man kann das ja auch manchmal irritierend finden, eben wenn man in diesen Bruckner-Kosmos schon reingewachsen ist, die zweiten Fassungen kennt und dann spielt da einer die erste. Und das Interessante ist, finde ich aber, dass man viele Dirigenten hört. Also Gerd Schaller spricht sich sehr für die Erstfassung aus, bei der vierten besonders. Poschner auch spricht davon avantgardistischem Sprengstoff. Und dass François-Xavier Roth dann sagt, ich nehme auch wirklich nur die Erstfassungen aus, das finde ich sehr konsequent.
Ist es auch. Es ist doch klar. Ich meine, diese Fassung, wir wollten nicht über die Fassungen diskutieren, aber es ist schon so, dass die Erstfassungen mehr brucknerisch sind und die späteren Fassungen sind mehr Konvention.
Diese Produktion ist übrigens beim Label Myrios erschienen mit dem Gürzenich-Orchester und ist auch eine Koproduktion mit dem Deutschlandfunk. Das möchte ich noch ergänzen. Der folgende Dirigent ist ganz klar unter den 6 Dirigenten, die wir heute hören, der größte Bruckner-Nerd. Dirigent Gerd Schaller ist schon 2007 in sein Bruckner-Projekt gestartet. Diesen Namen Bruckner 2024 trägt es aber erst seit 2011. Eine lange Zeit, die es auch braucht, um nicht nur alle Versionen, sondern auch noch Zwischenschritte im Entstehen der Bruckner-Symphonien aufzunehmen. Schaller arbeitet mit der Philharmonie Festiva zusammen. Das ist ein von ihm zusammengestelltes Orchester. Und wir hören ihn und das Orchester jetzt mit der dritten Fassung. Es ist aber auch wieder dieselbe Stelle wie bei Nelsons und Roth. Aber Bruckner ergänzt da Paukenwirbel und auch Hornfanfaren zum Schluss. Wir starten dieses Mal direkt mit dieser Deklamation der Bratschen. Der Dirigent Gerd Schaller steckt im Grunde so tief wie Musikwissenschaftler in den Bruckner-Partituren drin. Zum Teil spielt die Philharmonie Festiva sogar von ihm herausgegebene Fassungen. Für die 9. hat er den 4. Satz vervollständigt. Die 5. und die 9. Symphonie hat Gerd Schaller auch noch auf der Orgel aufgenommen. Also wir sehen diesen Ehrgeiz, Bruckners Besonderheit zu ergründen. Der geht bei ihm sehr weit und das ist auch sehr beeindruckend. Nur sein interpretatorischer Ansatz bleibt für mich letztlich zu blass. Es ist nichts falsch, aber es begeistert mich nicht nüchtern. Das ist das, für mich.
Ja, nüchtern ist noch wieder was anderes, glaube ich. Da müssen wir auch mal noch, über das Nüchterne in der Musik müssen wir auch mal reden. Also bei Gerd Schaller ist es einfach so, dass es mich wundert, dass er erst, also ich denke, der hat schon als Kleinkind angefangen, sich mit Bruckner zu beschäftigen. Es ist wirklich seine Lebensaufgabe geworden und es ist alles prima, musikwissenschaftlich fundiert und er steigt ganz tief ein, Respekt davor. Was leider so ist, ist das Klangereignis tritt dahinter einfach zurück. Es ist alles klein, klein im Detail. Und das Orchester, was er hat, ist, wenn ich jetzt mal nicht so nett sein sollte, einfach ein ganz ordentliches, luxuriöses Telefonorchester. Und es reicht nicht heran ans Gürzenich und es reicht nicht heran an die Wiener Philharmoniker, was den Klang anbelangt.
Hört man deutlich. Ich glaube, es liegt aber nicht nur am Orchester. Ich finde das Klangbild der Aufnahme auch nicht ideal. Es klingt arg trocken, ist ein bisschen sehr direkt. Es nimmt so ein bisschen was von diesem warmen Hall, der bei den anderen dabei ist. Also ich glaube, das spielt irgendwie auch noch eine Rolle. Ich höre das auch ähnlich. Mir fehlt ein bisschen der große Bogen. Also das atmet nicht so diesen, auch den langen Atem, den Bruckner oft hat. Allerdings muss ich eins doch sagen, ich musste erst mal in die Noten gucken. Ich habe die dritte Fassung offensichtlich das erste Mal aufmerksam gehört in meinem Leben und wunderte mich, als ich diese Streicher-Pizzicati hörte und musste erst mal gucken, ob ich die einfach überhört habe bisher. Aber nee, Bruckner hat sie in der Tat offensichtlich ergänzt in der dritten Fassung. Die finde ich schon ganz schön, ehrlich gesagt. Das macht diese Stelle doch irgendwie, ja, ich habe sie gerne gehört.
Am Ende mag man dann doch alle Fassungen, ne? Es ist ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ob es ein so zusammengewürfeltes Orchester ist. Also ich glaube, der Anspruch ist schon, dass da immer dieselbe Truppe zusammen ist. Aber ich höre da auch schon, wie sage ich, spieltechnische Unterschiede, wenn wir es mit allen anderen Orchestern vergleichen, die wir hier heute
allein wie das Blech hören. Klingt, also der viel von uns jetzt gerade schon viel gescholtene Nelsons, wenn wir das Ende des ersten Satzes uns anhören, mit diesem ja massiven Blecheinsatz, kann man jetzt die Interpretation von Nelsons mögen oder nicht? Das klingt majestätisch und überwältigend schön, finde ich. Und das tut's hier eben leider nicht. Und irgendwie gehört das zu Bruckner schon auch ein bisschen dazu. Ich möchte überwältigt werden. Diese Überwältigungstaktik ist schon auch Teil davon.
Du möchtest überwältigt werden?
Ja, total.
Oh, weia. Na gut.
Vielleicht schiebe ich noch hinterher. Das Projekt geht ja eben schon so lang und deswegen gibt es bereits eine Box schon mit allerhand Bruckner-Symphonien. Es soll aber auch noch eine Ende des Jahres kommen, wo dann nochmal weitere Fassungen drauf sind mit der Philharmonie Festiva und Gerd Schaller. Und das erscheint dann bei der Profiledition Günther Hensler und da ist BR Klassik als Co-Produktionspartner mit dabei. Eine sehr sichtbare Gesamtaufnahme der Bruckner Symphonien fehlt uns jetzt noch mit einem Klangkörper, für den Bruckner fester Teil der Klangidentität ist. Der ist dem Komponisten zu Lebzeiten aber mitunter auch schwer gemacht hat. Das sind die Wiener Philharmoniker, dirigiert von Christian Thielemann. Für die Zeit eine Traumkonstellation. Thielemann wurde da als begnadeter Leser dieser Symphonien gefeiert. Aus der vierten mit Thielemann hören wir jetzt vielleicht eine eher unscheinbare Passage, so ein allmähliches Crescendo, das in heroische Bläserakkorde mündet.
Christian Thielemann und Bruckner könnte man ja wirklich von einer Traumkombination sprechen. Das ist genau sein Repertoire, irgendwie spätes 19. Jahrhundert. Da fühlt er sich, glaube ich, zu Hause wie kaum ein anderer Dirigent. Richard Wagner, auch das ja einer seiner Spezialkomponisten, ist übrigens nicht der erste Zyklus von Bruckner-Sinfonien für Christian Thielemann. Er hat nämlich von 2012 bis 2019 schon mal einen mit der Staatskapelle Dresden aufgenommen. Jetzt sind es die Wiener Philharmoniker. In der Pressemitteilung steht, dass die zum allerersten Mal alle Bruckner-Sinfonien mit einem Dirigenten aufgenommen haben, weil die beiden frühen dabei sind, also die Nullte und auch die in F-Moll. Entstanden ist dieser Zyklus mit den Wiener Philharmonikern von 2019 bis 2022. Die vierte aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, die ist wie die 7. und die 9. im großen Festspielhaus in Salzburg aufgenommen. Die anderen haben sie zu Hause eingespielt im Musikverein nämlich. Es gibt ein üppiges Booklet dazu, 150 Seiten, da kann man ganz viel lesen über Anton Bruckner. Unterschlagen haben sie leider, welche Fassung eingespielt wurde von Christian Thielemann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also er macht das, was man von ihm erwartet, würde ich sagen. Ich höre diesen dunklen, romantischen Klang, den er hat. Er hat keine Angst vor Pathos. Muss man bei Bruckner auch gar nicht haben, finde ich. Irgendwie ruht alles sehr in sich selbst für mich. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, der weiß, was er tut. Das Orchester weiß, was es tut. Auch das klingt oft schön. Gerade die gehörte Stelle, wenn das Blech einsetzt. Ich finde das schon, es hat wirklich einen Klang, der mich sehr anspricht. Es könnte für meine Begriffe ein bisschen schneller sein. Also diese innere Ruhe, die er hat, geht mir manchmal einfach einen Schritt zu weit und dann finde ich es ein bisschen zu schleppend.
Ja, das kann vorkommen. Ne? Also ich würde darauf tippen, dass das basiert, also diese Aufnahme der 4. mit Thielemann und Wienern, auf der 2. Fassung der gängigen, der sogenannten Novak-Fassung. Das würde man ja sonst schon merken, wenn
man in die Noten guckt,
Stellen, ist das ist schon so. Aber es steht nicht im Booklet, das ist richtig und das ist natürlich eine Sauerei, weil das Fassungsproblem ist ja eines der wichtigsten, wie wir jetzt wissen. Ich fand das sehr schön, diese Triumphfanfaren, Horn, Posaune, Trompete und dieses lüsterne Strahlen da drin, dieses leicht sexy. Das sind eben die Wiener. Und mit den Wienern ist der Bruckner halt noch ein bisschen wienerischer als mit anderen. Das finde ich schon. Ansonsten, Thielemann ist immer fließend, immer sinnlich, immer etwas klangbesoffen und auch sehr schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen, zu dieser Aufnahme.
Also herausragende Klangkultur, klar. Bläser, Streicher, alles fein.
Perfekt.
Aber tatsächlich, mir geht das ähnlich wie Björn. Mir ist das an vielen Stellen dann doch zu ausgewälzt. Und ich weiß nicht, wienerisch, finde ich, hat er auch was Doppelbödiges. Oder auch mal an manchen Stellen was Tänzerisches. Das war jetzt halt keine tänzerische Passage. Wobei, wenn wir gleich den nächsten Ausschnitt hören, der genau dieselben Takte sind, dann merkt man, dass man das auch anders gestalten kann. Und nicht gleich tänzerisch, aber mit unterschiedlichen Gewichtungen. Und stattdessen ist das bei Thielemann eher nur das Herausstellen von Klang, von dieser Klangkultur. Und scheint eben wie sein Verständnis von dieser Musik zu sein, dass es an vielen Stellen diese Langsamkeit braucht, um dann wirken zu können. Mich überzeugt das aber nicht.
Dieser Anstieg zu dieser Fanfare.
Genau, es muss mühsam klingen.
Peu à peu, crescendo, nach und nach. Das hat er alles schon ganz richtig gemacht. Das war aber auch keine besonders gute Stelle. Also das ist schon, muss ich sagen, das ist ein bisschen diffamierend, wenn wir hier immer eine Minute hören und dann irgendwie aber haben wir die ganze Sinfonie und die ganze Interpretation mit im Kopf. Das funktioniert nicht so richtig. Liegt aber nicht an uns, liegt auch nicht an Bruckner, auch nicht an Thielemann, sondern liegt einfach an der Sendeform.
Nimmt die Redakteurin auf. Danke.
Sorry for that.
Wir hören jetzt nochmal diese Stelle, jetzt aber mit Anima Eterna unter der Leitung von Pablo Eras Casado. Das ist möglicherweise der Auftakt zu einer Gesamtaufnahme. Bislang ist nur Bruckners 4. erschienen. Die 3. wird bald aufgenommen. Die 4. in der 2. Fassung. Interessanterweise 2. Fassung. Allerdings auf Instrumenten der Zeit. Und was das genau heißt, dazu gleich mehr. Jetzt also dieselbe Stelle wie gerade, aber anders phrasiert.
Tja, ein größerer Gegensatz ist ja nicht denkbar eigentlich, nicht? Da möchte man mit Anschieben helfen bei dem Pablo Eras Casado.
Da möchtest du anschieben?
Ja, nein.
Mitmachen?
Ja, okay. Natürlich. Ja,
Missverständnis.
Klar. Da sieht man schon, es geht bergauf, ne?
Ja.
Und ein bisschen helfen, nachhelfen, geben sich Mühe.
Das gerade ansprecht, entschuldige, wenn ich euch in die Parade fahre. Ich finde, er macht es eben nicht irgendwie, zumindest nicht nur mit Lautstärke, sondern
mit Phrasierung, leisem Anfang
gemacht,
der
wie viel Druck
Schlange,
er unter diese Musik bekommt, in diesen wenigen Takten, finde ich total.
Ja, und eben bei krass. Thielemann schleppt es sich so hoch. Und da hat man das Gefühl, es ist ein...
Der geht die Treppe hoch. Ja. Telemann. Ich habe ja vorhin gesagt, schlendert. Der schlendert durch Bruckner. Und das ist jetzt wieder das Gegenbeispiel von jemandem, der tatsächlich wohin will. Also das ist Pablo Heras Casado. Der hat ein Ziel dabei. Und er hat vor allen Dingen aber auch österreichische Naturtrompeten aus Wels und Ventilposaunen aus Linz mit am Start. Also richtiges Wiener Bläserinventar, so wie Bruckner es kannte und wie er es verwendet hat, Baujahr um 1880 rum. Und die klingen nicht nur weicher und runder als heutige, sondern die klingen eben wie Glänzen, auch wie Honig. Also das ist eine andere Textur. Das sind völlig andere Farben. Und wenn das dann zusammenkommt, also wenn die dann aufeinandertreffen, dann kommt das tatsächlich diesem Spektralklang von François Xavier Roth schon näher. Das hat mich sehr, sehr erfreut bei dieser einen Aufnahme, die es bisher gibt mit Heras Casado. Ich glaube, es ist tatsächlich die erste Bruckner-Aufnahme mit historischen Instrumenten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe keine andere gefunden. Also auch mit Darmsaiten der Streicher, Wiener Holz, Wiener Blech und so weiter. Das Bruckner-Haus in Linz programmiert das jetzt, und zwar ab dem 10. September, wenn ich könnte, würde ich hinfahren, einen kompletten Bruckner-Sinfoniezyklus. Und sie behaupten, sie seien die ersten überhaupt im Originalklang. Es werden jeweils nur Erstfassungen gespielt, sofern welche vorhanden sind. Und es beteiligen sich daran Herrewehre, Minkowski, Savall, Nagano mit Concerto Köln, Lisjekle mit Jakob Lehmann, Martin Haselberg, also die ganzen alte Musikexperten. Und ich schwöre euch, es wird auch wieder eine Aufnahme davon geben, über die wir dann reden können. Das ist der neueste Schrei, die Freilegung des original restaurierten Bruckner Sounds.
Na, so. Er klingt auch wirklich aufregend anders. Man muss es ja wirklich so sagen. Ich bin mit der Interpretation von Heras Casado jetzt in Gänze nicht überall einverstanden. Mir fehlt ein bisschen so diese Idee, das, wo ich bei Roth eben sagte, das klingt so, als könnte es nicht anders klingen. Hier fehlt mir manchmal so ein bisschen dieser...
Es wackelt auch manchmal.
Ja, genau. Aber erstmal höre ich einen Bruckner-Klang, den ich so überhaupt nicht kenne. Und alleine das finde ich schon total spektakulär, weil es, du hast es eben schon gesagt, Eleonore, Bruckner kommt eben auch vom Klang, vom Registrieren und von Klangmischungen. Und auf einmal haben wir eine Farbpalette, die nochmal eine andere ist, als wir das bisher gewohnt sind. Alleine dafür lohnt sich diese Aufnahme ja schon.
Und nicht nur beim Blech, auch das Holz hat ganz, ganz tolle Farben. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Ich fände ehrlich gesagt es noch spannend, wenn das Orchester noch mutiger in diesen Bereich der historisch informierten Aufführungspraxis ginge und sowas wie Portamento noch stärker einsetzt. Wir werden das gleich im nächsten Ausschnitt hören. Das machen sie schon, aber ich glaube, man könnte das noch eine Spur mehr machen, um da dieser Idee zu folgen, es wirklich wie zu der Zeit von Bruckner umzusetzen. Wollen wir dann auch zum nächsten Ausschnitt schon rübergehen?
Total gerne.
Das ist ein kurzer Ausschnitt und diesmal hören wir einen direkten Vergleich und wir setzen die beiden zuletzt Gehörten nebeneinander, nämlich Heras Casado und Thielemann und hören ihren Umgang mit dem Seitenthema.
Erst Thielemann.
Erst Heras Casado, dann Thielemann.
Also.
Also Eleonore gefällt's.
Ja, mir gefällt es. Vor allen Dingen dieses nicht vorgeschriebene Ritardando, was er nur gemacht, also ich würde jetzt unterstellen, es ist vielleicht Quatsch, was ich jetzt sage, aber ich würde unterstellen, dass Thielemann da so ein kleines bisschen an den Tristan-Akkord gedacht hat. Weil dadurch, dass er es verlangsamt und diese Töne hervorhebt, denkt man plötzlich an Wagner. Das an dieser Stelle. Es ist ein Quasi-Zitat, was bestimmt nicht in den Noten steht, sondern Thielemann fand es da nett. So, sowas gefällt mir. Mir gefällt es, wenn die Dirigenten auch ein bisschen Fantasie haben.
Ja, ich mag das auch. Aber ich finde, das darf dann noch musikalisch überzeugend sein. Und er macht da die Phrase kaputt. Also er nimmt eigentlich den Celli die Bühne, die sie haben, weg, indem er die Streicher vorher ausbremst. Du hörst es interessanterweise anders.
Ja. Mir ist es auch zu viel in der Tat. Ich finde es fast schon ein bisschen manieriert, wie er das macht.
Weil
es geht ja immer wieder los auch. Und sobald es anfängt loszugehen, nimmt er alles wieder raus. Und das macht er so oft, dass ich dann irgendwann genervt bin. Denke, mein Gott, das lass die halt auch mal spielen. Also ich will es ja jetzt auch hören. Also ich höre es zumindest nicht logisch aus der Musik heraus, genau. Sondern eher so ein bisschen von außen als ja Thielemannsche Extravaganz da drüber gesetzt.
Genau, als hätte er das, so wie du es hörst interessanterweise, er hat was entdeckt, was die anderen nicht sehen und möchte es uns zeigen. Bei mir kommt es leider nicht an. Ich höre es wirklich als
ja, als Hörempfehlung für alle zu Hause, unbedingt den Rothmer daneben hören mit genau dem Thema. Der macht es ja auch extravagant, könnte man sagen, aber das ist es irgendwie anders extravagant.
Ja, und dann ist die Fassung auch noch ein bisschen anders.
Genau.
Ne?
Also, und das ist das aber bitte, bitte, ich bitte euch, also wirklich diese, wir haben jetzt nebeneinander gehört, Heras Casado, und wir haben danach Thielemann gehört und mit den Wienern, und es ist absolut dieses zweite, aus dem zweiten Themenblock des ersten Satzes, dieses Kohlmeisen-Thema, Zizibä, Zizibä, das hat wirklich was Tänzerisches, was Wienerisches bei dem Thielemann. Wirklich. Und dann hat er es vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Agogik, aber mir gefällt das.
Und ich meine, du hast schon recht, also die Stelle natürlich jetzt so rauszuschneiden und auf Silbertablett zu legen, ist natürlich auch nicht sehr nett, aber das funktioniert natürlich anders in der Sendung nicht, und es wäre natürlich auch langweilig, wenn wir jetzt nur Stellen nehmen, die alle ganz wunderbar gelungen sind, sondern es macht ja viel mehr Spaß, Dinge zu vergleichen, wo man wirklich diskutieren kann.
Außerdem sind wir gerecht, wir machen bei allen so kurze Ausschnitte und
total.
Es sind ungerecht
genau.
Bei allen.
Es sind bei allen kurze Ausschnitte und es geht bei allen ja auch darum, so ein bisschen die Eigenheiten rauszufinden, und ich glaube, bei Thielemann ist das schon wichtig zu begreifen, dass er da so Eigenheiten hat. Das führt uns zum Abschluss dieser kleinen Runde, die nämlich ich gerne hätte als Hörempfehlung. Also welche Aufnahme soll man sich denn ganz anhören?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das sind jetzt die neuen Gesamtaufnahmen in diesem Jahr. Wir wollen ja nicht so tun, als gäbe es nicht schon davor Referenzaufnahmen. Also meine Lieblingsaufnahme, ich sage einfach, wie es ist. Also meine Lieblingsaufnahme aus diesem Jahr ist tatsächlich die von François Xavier Roth. Er toppt aber nicht meine eigentliche Lieblingsaufnahme von Bruckner Sinfonien. Und das ist das Orchestre de la Suisse Romande mit Marek Janowski. Eine ältere Aufnahme, ja.
Björn?
Ich würde mich anschließen. Ich mag François Xavier Roth auch sehr gerne, weil ich doch einige Stellen noch mal anders und neu gehört habe. Für mich war allerdings Markus Poschner auch eine Überraschung, weil er doch oft andere Wege geht, gerade im Vergleich jetzt zu den anderen Gesamtaufnahmen, die wir dieses Jahr hatten. Das ist einfach eine gute Alternative zu dem, was man sonst vielleicht eher gewohnt ist bei Bruckner.
Tatsächlich ging mir das auch so. Also Markus Poschner allerdings auch nicht in allen Symphonien, aber bei der vierten besonders fand ich ihn sehr überzeugend und den Ansatz auch nachvollziehbar. Und zumindest die Klangwelt von Anima Aeterna, der bin ich auch sehr gerne gefolgt. Da kann man auch ganz einsteigen. Und übrigens, weil Eleonore, du gerade die historische Dimension aufmachst, morgen in den historischen Aufnahmen geht es auch noch mal um Bruckners neunte und dann einen Vergleich von vier Aufnahmen.
Ich denke, wir sollten aber für heute noch mal ganz kurz Bilanz ziehen und sagen, wenn ich überlege, es hat sich wirklich seit dem letzten Bruckner-Jahr, seit 1996, unglaublich viel verändert. Damals haben die Musiker sich abgearbeitet an Klischees, hauptsächlich, also an Kathedralenklang und Blöcke und so weiter. Und heute gehen sie einen Schritt weiter und realisieren diese verschiedenen Fassungen. Das ist fantastisch. Und probieren es mit Originalinstrumenten. Also da hat sich irgendwas schon getan.
Auf das nächste Bruckner-Jahr.
Gucken wir mal, was wir dann machen. Alle Informationen zu den besprochenen Alben bzw. Boxen finden Sie wie gewohnt auf der Website deutschlandfunk.de unter dem Stichwort Spielweisen Anspiel. Und ich empfehle Ihnen hier auch noch einen Blick auf die Themenseite Musik. Da finden Sie noch weitere Sendungen zu Bruckner. Und natürlich finden Sie alle Musiksendungen auch bequem in der Deutschlandfunk-App. Damit ist das Anspiel am Ende angekommen. Ganz vielen Dank, Björn Woll und Eleonore Bühning, fürs Mitmachen, fürs Mithören, fürs Mitdiskutieren. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan El-Kassar.